Jetzt kriege ich schon Zweifel, ob die Abstimmung da vorige Woche wirklich korrekt war, weil so wenig Leute da sind im Vergleich zum letzten Mal. Aber Sie haben wahrscheinlich alle dafür gestimmt, dass die Vorlesung stattfindet. Ja, oder nicht? Ein Gutteil wird wahrscheinlich bei den Protesten und bei den Demonstrationen sein. Jetzt vermute ich. Manche schauen so erstaunt, als wüssten sie überhaupt nicht, wovon ich spreche. Sie wissen ja, heute ist der große Protesttag gegen das Aushungern, finanzielle Aushungern der Uni von der Regierung her. Und ich habe letztes Mal darüber abstimmen lassen, ob wir die Vorlesung machen sollen oder nicht. Und eine große Mehrheit war dafür, sie heute zu machen. Aber viele sind weggeblieben. Gut, macht nichts. Ja, ich glaube, jetzt haben wir wirklich 16:30, jetzt können wir anfangen. Ich bringe zuerst eine kurze Zusammenfassung vom letzten Mal, eine Wiederholung. Dann am Ende der Wiederholung sage ich noch einmal die Prüfungstermine an und kurz einen Blick auf die Pflichtlektüre und dann gehen wir zum neuen Stock weiter. Letztes Mal haben wir davon gesprochen, dass die Philosophie üblicherweise für eine eher theoretische Wissenschaft gehalten wird, für ein ganz theoretisches Unternehmen. Ja, und wenn wir da hier über theoretische Philosophie auch noch sprechen, dann scheint das so quasi eine Potenzierung der Theorie zu sein. Und wir haben dann kurz zurückgeblickt auf die etymologische Bedeutung dieses Wortes Theorie und haben gesehen, es hängt damit zusammen, dass hier etwas angeschaut wird, dass etwas betrachtet wird. Das Theorein im Griechischen heißt zuschauen, betrachten, auch wahrnehmen überhaupt und dann im übertragenen Sinn geistig anschauen und überlegen. Ne? Auf jeden Fall ist damit verbunden, dass wir uns distanzieren von etwas anderem, nämlich eigentlich von der Praxis, von der Aktion, von den Dingen selber, von der Wirklichkeit. Ne? Wir treten zurück und schauen uns die Sache einmal an und greifen selber nicht ein. Und daher gerät die Theorie in den Ruf der Weltfremdheit und Praxisferne. Ne? Sie zieht sich davon zurück. Sie hat nichts mit den Dingen als solchen zu tun. Und das scheint eben so ein Gegensatz zu sein zwischen der Theorie auf der einen Seite und der Wirklichkeit und der Praxis auf der anderen Seite. Wir haben dann überlegt, ob dieser Gegensatz wirklich so scharf ist und haben dann gesehen, dass auch schon in der Theorie eine ganze Reihe von praktischen Komponenten enthalten ist. Und zwar haben wir gesehen, erstens einmal, wenn wir theoretisieren wollen, dann müssen wir diese Handlung oder dieses Tun auch irgendwie vorbereiten. Wir müssen einmal die Möglichkeit schaffen, dass wir Muße haben, dass wir uns von der direkten Handlung, vom direkten Eingriff zurückziehen können überhaupt. Wir müssen uns einen Freiraum schaffen, in dem wir theoretisieren können. Oder eben anders gesagt, wenn man es wörtlich nimmt vom Zuschauen her, wir müssen einmal irgendwo hingehen, entweder auf einen erhöhten Platz oder überhaupt zu dem Ereignis, das wir beobachten wollen, um überhaupt zuschauen zu können. Wir haben einen gewissen Weg, es ist auch eine Handlung, sich zurückzuziehen oder zu einem Ereignis hinzufahren oder zu gehen, um etwas anzuschauen. Also das bedarf eines Entschlusses und es ist dann selbst auch eine Handlung. Und ebenso ist es dann, wenn wir zuschauen oder wenn wir theoretisieren. Auch hier müssen wir uns dazu entscheiden, wir müssen das dann wirklich tun. Das ist selbst auch wieder eine Beschäftigung. Und das kann sogar riskant sein. Wenn man nichts tut, das kann genauso riskant sein, als wenn man irgendetwas tut. Auch wenn man das Falsche tut, das ist natürlich auch riskant, aber das Theoretisieren, das Unterlassen einer Handlung kann einem auch auf den Kopf fallen. Oder der Aufenthalt, an dem man sich da zurückzieht, kann gefährlich werden. Also das Risiko ist immer noch da. Wir fallen nicht aus der Wirklichkeit heraus, wenn wir theoretisieren. Wir sind als Person natürlich mittendrin in dieser Welt und stehen vor all diesen Problemen, die diese Welt uns machen kann. Ne? Auch praktische Probleme. Also, wer Theorie betreibt, ist nicht ohne Praxis, tut etwas und dahinter, haben wir gesehen, steht auch ein Interesse an der Theorie. Es muss auch gewollt werden, das Theoretisieren. Und auch das ist schon eine Absicht, ein Bestreben, etwas zu tun und ist damit eine praktische Komponente in der Theorie. Wir haben auch gesehen, wir müssen im Rahmen des Theoretisierens ein Thema auswählen. Wir müssen ja uns entscheiden, was wir überlegen wollen. Es gibt ja unendlich vieles, was da möglich wäre, aber es bedarf einer Einschränkung, die wir auch wieder im praktischen Entschluss vornehmen. Also gerade über das Theoretisieren. Und innerhalb des Themas haben wir auch wieder gesehen, gibt es Interessanteres und weniger Interessantes. Und es ist so, dass sich die theoretisierenden Personen da irgendetwas rausholen, was ihnen besonders interessant ist, dass sie anderes weglassen, was ihnen nicht so wichtig ist. Und dass sie insgesamt das, was sie da überlegen oder was die Sache, der sie zuschauen, in einer ganz bestimmten Weise interpretieren. Also man kann nicht ganz neutral zuschauen, sondern man nimmt sich immer etwas heraus, was einem besonders wichtig ist. Ein Interesse steht immer schon dahinter. Also impliziert das Theoretisieren eine ganze Reihe praktischer Komponenten. Der Gegensatz in dieser Hinsicht ist gar nicht so groß, wie es auf den ersten Blick erscheinen mag. Wir sind dann weitergegangen und haben umgekehrt versucht zu überlegen, wie ist es denn mit der Praxis? Ist die ein totaler Gegensatz zur Theorie? Ja? Praxis selber, ist die ganz untheoretisch oder ist da auch schon irgendwas an Theorie mit drinnen? Wir haben einmal die fiktive Extremposition eingenommen, nämlich eine Praxis ohne jegliches Theoretisieren. Also ohne diese Komponente des Sich-Distanzierens, Zurücktretens, ohne diese theoretische Komponente. Das wäre dann eben eine Aktion ohne jegliche Überlegung auch. Eine völlig gedankenlose Aktion, haben wir gesehen. Eine bloße Reaktion auf das, was im Körper an Ansprüchen, an Bedürfnissen vorhanden ist. Unmittelbares Reagieren auf das, was wir unmittelbar sind. Das wäre eine Praxis ohne jegliche Theorie. Also nur eine Reaktion, keine wirkliche Aktion auf unser eigenes Wissen zum Beispiel, auf unsere Überlegungen. Die sollten ganz ausgeklammert bleiben. Ich habe dann darauf hingewiesen, dass das eigentlich der Zustand der Tiere wäre. Wir können uns jedenfalls das so vorstellen. Die Tiere leben nur in dieser Unmittelbarkeit des Organismus und reagieren unmittelbar darauf, während wir als Menschen zwar auch einen Körper haben mit seinen Antrieben und Bedürfnissen, aber zugleich darüber hinaus auch noch wissen, dass wir ihn haben. Ja? Und auch noch wissen, dass wir dieses Wissen haben. Ja? Also wir wissen von unserem Körper und wir wissen davon, dass wir unseren Körper wissen und dadurch verändert sich einiges und wir können nicht mehr so unmittelbar und fraglos in unsere Umwelt eingeordnet sein, wie das bei den Tieren möglich ist. Da hat sich dann eine gewisse Diskussion ergeben, zu der ich noch ein bisschen was ergänzen möchte. Die Frage war auch, ob Reflektieren der wesentliche Wert des Menschen ist. Weil ich gesagt habe, ein Mensch ist dann voll als Person anzuerkennen, wenn Reflexion da ist. Und da möchte ich noch ein bisschen klarstellen, die Reflexivität des Menschen ist nicht als solche ein Wert, sondern sie ist ein Kennzeichen des Menschen. Ja? Es ist eine wesentliche Fähigkeit, die sich auch im Laufe des Lebens entwickelt. Also die Säuglinge können das noch nicht und dann entsteht es schon langsam im Laufe der gesellschaftlichen Ansprache und letztlich nimmt es dann auch wieder ab, wenn man alt genug wird, schränkt sich wieder ein. Also es ist eine Fähigkeit, die wie andere Fähigkeiten auch entsteht und sich entfaltet und dann allmählich auch wieder zurückgeht. Und das ist eben nur eine Kennzeichnung des Menschen. Ja? Das ist als solches jetzt nicht ein Wert, dass man sagt, deswegen, weil ich reflektiere, bin ich auch schon was Besseres. Ja? Sondern es ist ein deutlicher Unterschied zu den Tieren. Und wenn wir schon vom Wert sprechen würden, dann würde ich hier sagen, es kommt darauf an, wie jede Person mit dieser reflexiven Situation fertig wird. Wie sie sie bewältigt. Ja? Weil so eine Situation ja auch eine ganze Reihe von spezifisch menschlichen Problemen schafft, die die Tiere nicht haben. Ja? Und wie man mit dem umgeht, das wäre dann vielleicht ein Beurteilungskriterium über den Wert einer Person. Ja? Aber dazu, da kämen wir wirklich in die praktische Philosophie hinein, dazu bräuchten wir dann auch ein absolutes Maß, ne, dass man sagen kann, das ist wirklich gutes, sinnvolles Handeln, so geht man um als Mensch, ja, mit anderen Menschen oder auch mit sich selbst. Also das wollte ich noch ergänzen, die Reflexivität ist nicht ein Wert als solcher, ja, sondern nur eine Kennzeichnung des Menschen. Also wir sind nicht nur so ein unmittelbarer Körper, wie es bei den Tieren der Fall ist, ne, sondern wir sind ein wissender Körper, wir wissen von unserer Unmittelbarkeit. Ja. Wir wissen von unserem Körper, wir wissen davon, dass wir durch den Körper bestimmte Wahrnehmungen haben, ne. Wir wissen den Körper selber mit seinen Bedürfnissen, mit seinen Gefühlen und dadurch haben wir schon zwei Ebenen des Wissens. Ne. Das eine ist dieses unmittelbare Wissen des Körpers, die Wahrnehmungen, die gehen eben auf die entsprechenden Inhalte der Sinnesorgane, auf Farben, auf Geräusche, auf Gerüche und so weiter. Nicht? Das sind die Inhalte unseres unmittelbaren Wissens. Aber das Wissen von diesem unmittelbaren Wissen hat ganz andere Inhalte. Ja? Nämlich, das ist dann das Sehen selber, das ist das Hören, das ist das Riechen, Schmecken und so weiter. Oder das Fühlen, ne, dass wir bestimmte Inhalte eben insgesamt fühlen, dass wir ein Gefühl für uns selbst haben und für das, was uns unmittelbar gegeben ist. Also damit haben wir schon zwei ganz verschiedene Inhalte des Wissens. Das eine Wissen bezieht sich unmittelbar auf solche wechselnden bestimmten Qualitäten, nicht? Ganz bestimmte Sinnes- und Gefühlsqualitäten, die uns gegeben sind, beziehungsweise die wir unmittelbar erleben. Und das andere Wissen ist schon ein Wissen von diesem unmittelbaren Wissen. Das ist ganz deutlich zu unterscheiden. Ich habe es möglichst drastisch formuliert in solchen Sätzen wie das Sehen sieht zwar Farben, ja, aber das Sehen selber ist keine Farbe und kann nicht gesehen werden. Und das Hören hört irgendwelche Geräusche, nicht? Aber das Hören selber ist kein Geräusch und kann auch nicht gehört werden. Und trotzdem wissen wir davon. Ne? Also wir wissen nicht in dieser sinnlichen Weise davon, sondern eben durch ein übergeordnetes anderes Wissen. Daher zwei Ebenen, die sich hier schon eröffnen. Und wir sind also in diesem Sinne nicht bloß unmittelbar wissend, sondern wir wissen auch, dass wir unmittelbar wissend sind. Ne? Wir sind also uns selbst wissende Lebewesen. Und das habe ich dann in den Begriff des Ich gefasst. Ja? Jede Person, die sich selbst weiß, ist ein Ich. Es gibt zwar Kulturen, wo das Ich in der dritten Person ausgesprochen wird, nicht? Wo man über sich selbst in der dritten Person spricht. Das ändert aber nichts daran, das ist nur Formulierung, es ändert nichts daran, dass diese Leute genau wissen, dass sie von sich selbst sprechen. Ja? Also es kommt ja nicht auf die einzelne Art des Ausdrucks an, sondern auf das Bewusstsein von sich selbst. Ja, bitte.
Kurze Zwischenfrage, in ja. Welcher Kultur ist das?
Ja, soviel ich weiß, in indianischen Kulturen hat es gegeben. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch so üblich ist, nicht? Aber es kommt vor. Nicht? Und man sieht es auch öfter bei kleinen Kindern. Nicht? Bevor sie zum vollen Ich-Begriff durchstoßen, sprechen sie sich selbst mit dem Namen an. Ja? Oder über sich selbst mit dem Namen. Ja?
Ja? Wie sieht es die Philosophie mit zum Beispiel Menschenaffen, denen man mittlerweile durch Forschung ja auch einen höheren Grad an Bewusstsein zuspricht?
Es gibt natürlich im Rahmen der Tiere sehr viele Abstufungen schon. Ne? Und bei diesen höchst entwickelten Tieren stellen sich halt schon Fähigkeiten heraus, die sehr leicht von den Einzelwissenschaftlern als Selbstbewusstsein eingestuft werden. Also wenn ein Affe mal erkennt, dass er einen Farbfleck am Kopf hat, wenn er in den Spiegel schaut, wenn er das sich selber entdeckt, dann wird das schon entsprechend eingestuft. Und es gibt auch andere Fähigkeiten, wo man sagt, das ist schon sehr weitgehend intelligent. Ne? Also auch mit sprachlicher Kommunikation und so weiter.
Es gibt Affen, die rauchen.
Ja gut, das Rauchen, das wäre noch nicht so schlimm. Also solche Tätigkeiten sind vielleicht noch nicht das Ausschlaggebende. Nämlich auch, es gibt ja einen rudimentären Werkzeuggebrauch bei Affen. Ne? Also wenn es mit Stangen da irgendwo was anderes aus dem Raum reinholen, durchs Gitter durch oder solche Sachen. Ne? Oder Kisten aufeinander stapeln.
Bitte? Ausgeprägtes Sozialverhalten.
Na ja, gut, das gibt's wahrscheinlich bis ganz hinunter zu auch weniger hochentwickelten Lebewesen. Ne? Aber was man dazu sagen muss, ist, das Bewusstsein, diese Stufe des Bewusstseins, die bei den Tieren noch immer vorhanden ist, auch bei den höchsten, ist immer gebunden an irgendeine Anschaulichkeit. Ja? An das gegenständlich Vorliegende, an das, was sinnlich vorhanden ist. Und dazu gehört auch die Emotion, die sie selber in sich fühlen. Ja? Also durch solche Emotionen und Anschaulichkeiten muss etwas abgedeckt sein. Was drüber hinausgeht, ist zu viel. Das verstehen sie nicht mehr. Ja? Also zum Beispiel bei Affen, die Kisten aufeinander stellen, um eine Banane runterzuholen, gibt es dann einen Versuch, wenn es zu wenig sind, die Kisten, wenn sie nicht draufreichen, dann nehmen sie immer wieder die unterste raus und stellen sie um drauf. Ja? Aber sie verstehen das nicht, dass das nicht gehen kann, ja? Dass das nicht funktioniert. Also es bleibt irgendwie immer am Anschaulichen. Ja? Und das Wissen vom Wissen selber, dass er nicht mehr anschaulich ist, ne? Und dass dann bestimmte Ebenen erreicht, das wird nicht mehr nachvollzogen. Was aber nicht unbedingt heißt, dass es immer so bleiben muss. Ne? Das ist nicht absehbar, ob die Delfine einmal zu einem echten Selbstbewusstsein kommen oder irgendwelche Menschenaffen oder so. Ne? Kann man vorweg nicht so sicher sagen. Bitte, ja.
Ich würde noch einmal gerne die Ebenen abgrenzen.
Ja.
Also ich nenne mal das erste unmittelbare Wissen,
ja.
Das nennt erstes Wissen.
Ja.
Das ist also schon trotzdem die Wahrnehmung von Farben. Also das ist
ja, ja, ohnehin.
Das ist Farbwahrnehmung, Geräusch.
Sicher, ja, ja, ja.
Und
ja.
Das zweite Wissen ist dann sozusagen diese Farbwahrnehmung einzuordnen, also zu wissen, dass es ein Tisch oder gehört das zu
welchem? Nein, muss nicht sein. Ich meine, das wäre auch schon eine höhere Ebene. Wir werden heute noch einmal drüber sprechen. Sondern es geht zuerst einmal darum, zu wissen, dass ich die Farbe sehe.
Okay,
um Sehen geht es. Ja? Das Sehen ist ja eigentlich das Wissen von der Farbe. Ja?
Ja.
Und wenn ich jetzt weiß, dass ich sehe, dann ist es schon ein Wissen vom Wissen.
Ja.
Ja? Und wenn ich weiß, dass ich höre, ist es auch ein Wissen vom Wissen. Ja? Also natürlich gibt es dann auch schon im Rahmen der Inhalte bestimmte Ebenen. Aber ich bin jetzt einmal von den Stufen des Wissens selber ausgegangen. Ne? Gut. Also dieses Ich haben wir dann noch kurz besprochen. Ja bitte, ist da noch was?
Ich habe eine Frage, ab welchem Alter spricht man den Kindern diese Reflexionsgabe zu?
Naja, das ist schwer zu sagen. Das entwickelt sich halt schrittweise. Ne? Und es kommt schon so etwas wie ein Ich-Bewusstsein zum Vorschein, schon langsam. Ne? Es kommt, das möchte ich jetzt dann nachher auch noch im neuen Teil ein bisschen genauer entwickeln. Es kommt vor allem Sprache zum Vorschein. Ne? Es kommen Worte raus, die auch Bedeutung haben. Und und dann kommt über dieses Ich-Bewusstsein hinaus noch, das ist auch eine Komponente, die ich jetzt noch gar nicht angesprochen habe, es kommt dann ein Bewusstsein auch vom eigenen Willen zum Vorschein. Ja? Das ist dann das berühmte Trotzalter, wo die kleinen Menschen draufkommen, dass sie wirklich selbst auch etwas tun und wollen können. Ja? Und auf den dann auch sehr massiv beharren. Muss man dann vorsichtig sein, dass man das einerseits zwar ein bisschen lenkt und eingrenzt, aber andererseits, dass man den Willen nicht bricht. Ja? Dass sie nicht von klein auf irgendwelche Schädigungen dadurch bekommen, dass sie den Willen überhaupt nicht realisieren können. Ja? Also das sind so Stufen. Ich bin jetzt kein Entwicklungspsychologe. Sie können es mit dem Wissen von der Reflexion im Hintergrund können Sie selber dann sich so eine Entwicklung anschauen, ne? Oder irgendwo nachforschen bei dem Psychologen, ne? Also es ist Ich-Bewusstsein, Sprache, Wissen vom eigenen Willen und so weiter. Das sind so die Vorstufen, ne? Gut. Also wir haben uns dann ein bisschen noch diesem Ich-Begriff zugewendet, ne? Ich als Wissen von sich selbst, ein wissendes sich auf sich beziehen und zugleich eben damit sich auch auf das eigene Wissen beziehen. Ist da noch ein Wort, Melo? Achso, ja, bitte, hab's übersehen.
Sie haben vorher gesagt, Emotionen,
ja?
Also wir haben Emotionen auch dem unmittelbaren Wissen zugleich.
Ja, ja. Ja, ja, Emotionen, also die Art, wie ich mich selber fühle. Ne? Letztes Mal habe ich das noch ein bisschen genauer gesagt, von was man halt so in sich selbst erlebt, ne? Lust und Schmerz und Bedürfnisse und so weiter und wie man sich selber fühlt, die eigenen Gefühle. Ne?
Die sinnliche Wahrnehmung,
ja?
Die Voraussetzung oder das Wissen darüber, also kann ein Blinder über das Sehen wissen?
Nein, ein Blinder kann nur auf einer bestimmten abstrakten Ebene über das Sehen wissen, aber nicht über den Inhalt, den das Sehen liefert. Ne? Sie können einer blindgeborenen Person nicht die Farben erklären. Das geht nicht. Ne? Das muss man selber erlebt haben. Ich komme auch auf das dann noch genauer zu sprechen. Ja? Gut, also über dieses Ich haben wir dann ein bisschen gesprochen. Dieses sich auf sich beziehen, Wissen sich auf sich beziehen und selbst so ein wissendes Sein. Ja? Ein sich wissendes Sein, das ich jetzt selber auch noch einmal weiß. Ja? Also wir wissen dann schon auch immer unser eigenes Wissen, wenn wir ein Ich sind. Wir wissen nicht nur uns unmittelbar, ne? Weil dieses unmittelbare Wissen ja selber schon gewusst wird und das wissende Wissen sich aber auch wieder weiß. Ne? Also das ist ein komplizierter Aufbau, eine Spirale, die damit in Gang kommt, wenn wir überhaupt einmal den Unterschied machen zwischen diesem unmittelbaren Wissen und dem Wissen vom unmittelbaren Wissen. Ja? Da gibt es dann eigentlich gar keine Haltestation mehr, beziehungsweise geht das dann durch, kann sich spiralig immer weiter hinaufschrauben bis zum Ich selber. Ja? Bitte.
Wäre das Wissen vom unmittelbaren Wissen, wäre das schon eine Reflexion darüber oder ist das nur eine Ebene höher?
Ja, das ist schon eine Reflexion. Wenn immer Wissen gewusst wird, ist es schon eine Reflexion. Ja? Kann man schon so nennen, weil da bezieht sich Wissen auf sich selbst. Ne? Auch auf eine andere Stufe zwar, ne? Da haben wir wesentlich dann die Ebenendifferenz zwischen dem unmittelbaren Wissen und dem Wissen vom unmittelbaren Wissen. Es muss eine Differenz da sein. Ja? Aber zugleich muss dieses Ganze in einer Einheit zusammenkommen, weil ja das unmittelbare Wissen, also was ich so höre, sehe, fühle, nur in mir selbst gewusst und gefunden werden kann. Ja? Das muss ich selber in mir wissen. Also wenn ich das unmittelbare Wissen weiß, dann immer nur in mir selbst. Da muss das reflexive Wissen eben auch in mir sein. Es muss beides zusammen in einer Person vorhanden sein. Ja? Also ein solches Ganzes ist vorausgesetzt und dieses Ganze, das da seine eigene Unmittelbarkeit weiß, das steht jetzt gleichsam drüber, weil es weiß sich ja auch. Ja? Ist ja auch das Wissende von dieser eigenen, sich wissenden Unmittelbarkeit. Ja? Und dieses Drüberstehen als Wissendes, das kann sich jetzt aber auch wieder wissen. Ich weiß ja, dass ich mich weiß. Und da gibt es dann kein Ende. Ich weiß auch, dass ich weiß, dass ich mich weiß und so weiter. Denn wenn dieses übergeordnete Wissen ganz unbewusst und ungewusst wäre, dann hätten wir es ja gar nicht. Dann wäre es ja gar kein Wissen. Wir müssen zumindest die Aufmerksamkeit darauf lenken können, dass wir diesen Inhalt auch wissen. Und bei jedem Inhalt ist immer schon ein Wissendes vorausgesetzt und das können wir, wenn wir wollen, wenn wir die Aufmerksamkeit darauf lenken, auch noch einmal wissen. Und so können wir immer zu höheren Ebenen hinauf reflektieren. Es ist immer ein Wissendes übergeordnet und von dem her können wir dann das Untergeordnete noch einmal aufeinander beziehen, miteinander vergleichen, auch abgrenzen voneinander, nicht? Und können dann aber dieses Abgegrenzte wieder auf einer höheren Ebene mit anderem insgesamt vergleichen. Oder wir können überhaupt wieder eine höhere Ebene gewinnen. Da öffnet sich ein unglaublich großer Raum der Reflexion. verschiedene Stufen der Reflexion und der Allgemeinheit, die wir da durchschreiten können. Ja?
Wie ist das nicht ein Umkehrschluss, dass Lebewesen, egal ob Mensch oder Tier, die so eine Reflexionsgabe nicht haben, oder dieses Wissen über das Wissen, vollkommen in ihren Handeln determinierte?
Ja. Sicher, ja. Naja gut, determiniert, ich meine, in der Natur hat sich natürlich da schon eine große Differenzierung entwickelt. Ne? Man kann also nicht ein Bakterium mit einem Regenwurm vergleichen, einen Regenwurm wieder nicht mit einem Elefanten und so weiter. Ne? Das sind schon Stufen. Und da wird schon sehr differenziert dann auch die Umwelt wahrgenommen. Ja? Aber trotzdem, eine bestimmte Schwelle wird eben nicht überschritten. Ne? Und das ist diese problematische Schwelle, von der man auch sagen kann, dass sie uns aus dem Paradies vertreibt. Ja? Wenn wir eben unser eigenes Wissen wissen, wenn wir vom Baum der Erkenntnis gegessen haben, ja? Dann fallen wir raus aus dieser Fraglosigkeit, in der man unmittelbar drinnen steht. Ja? Aber im Rahmen dieses komplizierten Organismus, den die höheren Primaten eben schon haben, sind sie dann schon determiniert. Ne? Der ist in irgendeiner Weise abhängig und eingepasst in die Umwelt und daraus ergibt sich dann notwendiger bestimmter Handlungsablauf und ein Spektrum auch von möglichen Handlungen. Ja? Auch dass die Bienen so wunderbare Waben bauen können und so weiter, ne? Die können eben nichts anderes als nur solche Waben bauen. Ne? Während bei Menschen sieht man, dass die verschiedensten Produkte hervorgebracht werden können. Also die unterste Ebene ist jedenfalls dieser eigene Körper mit seinen unmittelbaren Erlebnissen, ne? Sie haben das erste Wissen genannt, kann man sagen, das ist einmal die Basis, von der müssen wir ausgehen, aber dann können wir über diese Basis und über uns als Einzelperson mit unserem reflexiven Wissen immer weiter hinausdenken. Ne? Wir müssen nicht jetzt nur als Inhalt unseres Bewusstseins unseren eigenen gegenwärtigen Zustand haben, sondern das ist eben selbst nur ein Teil unseres Bewusstseins und wir gehen darüber hinaus und denken zum Beispiel, dass die anderen Gegenstände auch außer uns sind. Das wäre so eine erste Erweiterungsebene. Wir nehmen andere Gegenstände außer uns und jetzt wissen wir, das sind wir nicht, sondern wir sind hier. Die eigene Person ist da, das andere ist außerhalb von mir, meine Außenwelt. Aber wir müssen auch hier nicht stehen bleiben, sondern wir können jetzt das, was wir sinnlich wahrnehmen, auch wieder mit unserem Denken überschreiten. Wir sind nicht gebunden an die gegenwärtige Wahrnehmung. Wir können uns erinnern, dass wir eben vorher von draußen da hereingekommen sind. Wir wissen noch, was draußen ungefähr ist. Wir wissen sogar, dass eine Demonstration stattfindet und so weiter. Was wir nicht unmittelbar jetzt wahrnehmen. Wir denken darüber hinaus. Wir können an unsere Erfahrungen anknüpfen, die wir früher gemacht haben und können in die Zukunft denken, was sich daraus ergeben wird. Und wir können wieder eine größere Ebene... Ja, bitte, Sie wollten
nur
noch
mal sagen.
Ja.
Von der Religion eigentlich her. Also war das notwendig, damit die Menschen überhaupt Menschen werden?
Weil ja.
Das nicht gemacht hätten.
Ja. Ja, würde ich schon sagen. Also die Religion macht da große Schuld draus. Ne? Aber es ist natürlich auch wirklich ein Nachteil. Ne? Es ist ein neues Problemfeld, das sich hier eröffnet. Ne? Wir wissen ja auch von unserer Begrenztheit und Sterblichkeit. Also was da in der Bibel aufgezählt wird, ist zum großen Teil völlig richtig. Wir wissen jetzt über Gut und Böse, wir können uns schämen, wir wissen den Tod voraus, wir müssen arbeiten, alle diese Sachen. Das ist alles mit der Selbstreflexion verbunden. Und bei den Tieren ist es nicht so. Die spüren eventuell gerade noch den Tod, also wenn sie wirklich schon alt und klapprig sind, dann spüren sie ihn halt. Und dann verkriechen sie sich irgendwo möglicherweise. Aber nicht, wenn sie in vollen Saft und Kraft sind, dass sie das Bewusstsein davon haben, irgendwann gehe ich einmal zugrunde. Ne? Das ist typisch menschlich und bringt viele Probleme mit sich. Ne? Und das kann man dann natürlich als Strafe interpretieren für die böse Tat, ne? Wenn ein gewisses Interesse dahinter steht.
Ein Mensch, der nie dem Tod ausgesetzt war, der nie
eine
Erfahrung damit
hat,
kann nicht davon ausgehen, dass er selbst weiß, er will sterben.
Haben Sie schon Erfahrung mit Ihrem eigenen Tod gemacht?
Wahrscheinlich schon. Also, wenn man vom Hofer springt, 100 Meter in die Tiefe fällt, kann man einen hält.
Ja, ich habe das noch nie gemacht und bin mir trotzdem sicher, dass ich mal sterben werde.
Wir haben einen Text von Ihnen zu lesen bekommen, zum
Beispiel,
den über die wirkenden Ursachen. Aha. Darin steht,
weiß ich gar nicht,
das war die skeptische Kritik über den Verstand. Da war ein hinteres Mausbecken,
ich weiß nicht. Ach so, weiß ich nicht.
Ja, und
keine Ahnung.
Ja, steht eben, dass ein Mensch nicht nur von seinem Verstand in der Lage ist, die Wirkungen der Ursache zu erfahren.
Also ohne Erfahrung.
Das heißt, wenn ein Mensch, jetzt sagen wir ein Kind, ist wie ein Paradies, solange nicht vom Baum der Erkenntnis ist, solange keine Erfahrungen sammelt, ist er für ihn ja im Frieden in sich.
Ja.
Woher soll das Kind, wenn ihm niemand zeigt, dass etwas stirbt, dass etwas krank wird, von allein drauf kommen können, dass es sterben wird?
Ja, schauen Sie, das Sterben ist ja nur ein zugespitzter Begriff für das, was wir vorher schon erleben, nämlich, dass wir begrenzt sind. Ja? Wir stoßen an irgendwelche Grenzen prinzipiell. Wir kommen drauf, dass wir das und jenes nicht können. Sie können sicher nicht 6 Meter hochspringen, ne? So ohne Werkzeug. Das wissen Sie auch. Ne? Manchmal wäre es nötig.
Ne? Versucht und man kann es nicht.
Ja, ja, muss man nicht unbedingt versuchen. Man kann es auch schon vorher wissen. Ne? Das ist, muss nicht alles nur durch Erfahrung gelernt werden. Die Reflexion geht eben über Erfahrung hinaus, kann auch von anderen Menschen lernen, kann sich selber was ausdenken, was eine Folgerung ist. Gut, wenn Sie sagen, alles, was sich in meinem Bewusstsein abspielt, ist Erfahrung.
Außen kommt es in Erfahrung.
Man muss nicht unbedingt sein. Es kann mir auch jemand eine Formel beibringen, eine mathematische. Das ist keine Erfahrung, ne? Ja, im selben Sinn.
Man muss dafür die Erfahrung von dem gesamten Hintergrundwissen kennen, dass er diese Erfahrung
hat. Ja, aber Sie können nicht alles jetzt aufs Empirische herunterbiegen. Das Empirische ist notwendigerweise mit Sinnlichkeit verbunden. Und die Sinnlichkeit ist an Gegenwart gebunden, ne? Und wir können mit unserem Denken wesentlich darüber hinausgehen.
Dass ein Kind, das genauso wie Fantasie hat, sich eigentlich vorstellen kann, das kann ewig so weitergehen.
Bevor natürlich.
Bevor es Erfahrung gesammelt hat, es stirbt jemand.
Ja, aber ich sage Ihnen, die Erfahrung muss jetzt nicht so wörtlich sein, da stirbt jemand, weil das ist nie der eigene Tod, wenn wir von anderen sehen, jetzt bricht es zusammen. Das kann auch schlafen. Ne?
Das muss ja die Erfahrung sammeln, das überhaupt.
Ja, das sammelt es in vielen anderen Hinsichten auch schon. Wenn es einen Hunger hat, sammelt es das. Wenn es nichts zu essen hat, sammelt es das. Ne? Weil es merkt, wie ohnmächtig es ist.
Ja, schon.
Und das ist nur ein allgemeiner Begriff unserer eigenen Ohnmacht, wenn wir wissen, dass wir sterben werden. Da brauchen wir keine inhaltliche bestimmte Erfahrung dazu. Natürlich gibt es die dann auch und wir können es dann vor allem irgendwelche vielleicht gar nicht so eindeutigen Erfahrungen so interpretieren. Ja?
Ich frage mich, ob der Verstand in der Lage ist, wenn das Kind auf die Welt kommt, ohne Einflüsse von außen zu erkennen, dass man stirbt irgendwann. Woher soll der Mensch das?
Aber schauen Sie, wie soll denn ein Lebewesen ohne Einflüsse von außen überhaupt leben? Geht ja gar nicht. Die Wahrnehmung ist schon ein Einfluss von außen. Ne? Und wenn Sie sich Ihrer Wahrnehmung bewusst sind, dann sind Sie sich auch zugleich Ihres Körpers und seiner Begrenztheit bewusst. Ne? Also die haben Sie immer mit dabei und das ist eigentlich der Ausgangspunkt für das Wissen vom Tod. Ne?
Wenn ein Hund seine Mutter sterben sieht, hat er auch die Wahrnehmung.
Ja, trotzdem wird er kein Bewusstsein vom Tod haben. Ja? Der Hund eben nicht, weil er nicht diese Reflexion hat, die über das Sinnliche hinausgeht. Gut. Also ich war gerade dabei, dass wir über uns als Einzelperson hinausgehen. Ne? Ich habe das letztes Mal thematisiert mit dem räumlich-zeitlich über uns hinausdenken. Nicht nur das, was wir sinnlich gerade erleben, wo wir den Unterschied zwischen uns und der Außenwelt machen, sondern wir denken auch noch über unsere eigene Sinnlichkeit hinaus, ne, an die früheren Erfahrungen, in die Erwartungen, die später eintreten werden, und wir denken auch über unsere gesamte eigene Erfahrung noch hinaus. Ne, wir können uns auch Räume denken, die wir nie erleben werden, ne, irgendwo in den Galaxien und so weiter. Wir können den Urknall versuchen nachzudenken und wir können auch Zeiten denken, die wir nie erlebt haben und die wir nie erleben werden. Und wir können darüber hinaus sogar eben irgendwelche formalen Inhalte denken, die mit der Erfahrung überhaupt nichts mehr exakt zu tun haben oder fast nichts mehr, wo sehr viel drinnen ist, was man nicht mehr empirisch fassen kann. Ja, bitte.
Ist das jetzt mit dem Text? Haben Sie das bisschen vorher gesagt, das war, sollte kein Text zu lesen?
Ich bin noch bei der. Na, also ich soll jetzt einen Text. Ja, ich weiß von dem Text nichts. Ich bin noch bei der Wiederholung, ja, und hab vor, dann am Ende der Wiederholung noch einmal auch auf die Pflichtlektüre hinzuweisen. Ja. Aber was der Kollege gesagt hat, ist keine Pflichtlektüre. Ich weiß nicht, das
über den David Hume?
Über den David Hume?
Das war der Text von ihm, der Text.
Ach so, das war ein Teil der Pflichtlektüre, was ich da. Ja, das müssen wir erst besprechen. Das ist ja nicht ein Text von mir. Ich habe gedacht, Kollege, ich habe gedacht, Sie sagen, das ist ein Text, den ich geschrieben habe. Und darum war ich erstaunt, was ich da zusammengeschrieben habe. Na gut, jedenfalls zu dem komme ich noch, zu den Themen der Pflichtlektüre. Ja. Also ich gehe über mich hinaus und das ist ganz wesentlich. Mein Denken überschreitet mich ganz wesentlich. Ja? Ich bin nicht bloß Einzelperson, indem ich reflexiv bin, bin ich viel mehr. Denke in ferne Räume und Zeiten hinein. Und das heißt eben, unser eigener Körper wird von der Allgemeinheit des Denkens und der Reflexion überstiegen. Ja? Ich nenne Reflexion immer auch Denken, ja, das ist eigentlich identisch, weil da schon etwas gewusst wird, was man nicht mehr bloß sinnlich wissen kann. Ja? Reflexives Wissen hat immer eine Denkkomponente in sich. Ja? Und dieses Denken ist dem allgemein. Es schließt sehr viel in sich ein und unser eigener Körper ist nur ein kleiner Teil davon. Ja? Und unser gegenwärtiger Zustand, die ganze Situation, in der wir uns gerade befinden. Also wir erweitern unseren Horizont dadurch. Wir haben nicht nur sinnlich unmittelbare Inhalte, sondern zugleich immer auch Denkinhalte. Und wir können uns jetzt auch trotz unserer unmittelbaren Inhalte diese nicht mehr ohne unser Denken denken. Sie sind immer zusammen da, weil wir eben dieses unmittelbare, inhaltliche reflexiv wissen. Es bleibt zwar der Unterschied zwischen beiden, und zwar ziemlich massiv, das weise ich dann auch nochmal später hin, aber wir können uns nicht mehr in die bloße Unmittelbarkeit zurückversetzen, bei wachem, reflexiven Bewusstsein. Wir können es nur im Rahmen unseres Bewusstseins unterscheiden und sagen, das sind unmittelbare Inhalte und das andere ist schon reflexiv. Da ist schon Allgemeinheit mit drin. Also, trotz dieses Unterschiedes sind wir ein Ich. Ja, und diese Einheit des Ich, die hält sich durch, sowohl über diese Differenz von unmittelbaren Inhalten und reflexiven Inhalten, als auch über die Veränderungen auf beiden Seiten. Ja? Unser Körper, unser Zustand, unsere unmittelbaren Erlebnisse verändern sich dauernd und auch unsere Vorstellungen, unsere Reflexionen verändern sich fast dauernd. Ja? Und trotzdem sind wir ein und dieselbe Person. Also es ist kein Gegensatz, dass man sagt, entweder der Mensch verändert sich einmal so, oder er bleibt die gleiche Person, ne? Sondern beides ist zusammen. Wir sind in unserer Veränderung dasselbe Ich. Dieselbe Einheit des Denkens, die drüber steht, über all diesen Inhalten. Ja? Dieses Ich umfasst eben alle seine Inhalte in sich und damit auch alle diese Reflexionsstufen. Angefangen von dieser unmittelbaren Einsicht in die Qualitäten, also in die sinnlichen Gegebenheiten. Wenn wir dann einmal wissen, dass wir die erfassen, wenn wir wissen von unserer Wahrnehmung, dann kommen wir schon in diese Spirale hinein und wissen immer auch schon von uns als Ich. Ja? Und das ist also die letzte, oberste Stufe, von der her alles andere zusammengefasst wird. Ja? Gut, das war ungefähr der Stand vom letzten Mal. Ja? Jetzt weise ich noch schnell auf die Prüfungstermine hin. Am Ende des Semesters ein großer Termin und am Anfang des nächsten Semesters ein großer Termin. Der erste ist dann 31.01. und 1.02.2011. Also der letzte Jänner und der 1. Februar. Ich musste, weil es so ungünstig fällt im Kalender, musste ich einen Ferientag noch mit hineinnehmen. Und ebenso dann beim zweiten Termin, 28.02. und 1.03. Das ist jeweils Montag, Dienstag. Ja? Und jeweils von 10 bis 17 Uhr in meinem Zimmer, im neuen Institutsgebäude, 3. Stock, so schräg gegenüber von der Bibliothek. Und Anmeldung dann übers Univis Online 14 Tage vorher. Aber das sage ich dann am Ende des Semesters noch einmal genauer. Dann die anderen Termine ab dem ersten Montag im März um 11 Uhr in meiner Sprechstunde. Ja? Während des Semesters, wenn es nicht Feiertag oder vorlesungsfrei ist, um 11 Uhr in der Sprechstunde ohne weitere Anmeldung können Sie kommen. Pünktlich sein bitte, weil sonst weiß ich nicht, wie ich Sie einteile. Haben wir schon angefangen und dann kommt später noch wer dazu, das geht nicht, da muss ich zweimal prüfen. Also zahlt sich nicht aus, bitte pünktlich sein und trotzdem sich darauf einstellen, dass es eventuell Wartezeiten gibt, ne, wenn verschiedene Themen geprüft werden müssen. Ich prüfe auch in Gruppen, ne, also bis zu 4 Personen, machen wir sogar 5, ne, wenn es gar nicht anders geht, und Sie können Ihre Unterlagen heranziehen. Am besten, Sie bereiten sich die Unterlagen auch ein bisschen auf vorher. Ne? Also so, was man früher als Schwindelzettel verwendet hat, das können Sie ganz offiziell machen. Da müssen Sie sich auch kurz fassen auf einen Schwindelzettel, ne? Dass Sie einen Überblick haben. Und da können Sie dann schon drin stöbern ruhig und können mir auch was vorlesen, aber es wird dann schon diskutiert. Ne? Ich möchte dann schon auch wissen, ob Sie es verstanden haben. Ja, dann eben noch zur Pflichtlektüre, es ist eine Vorlesung plus Lektüre, Sie kriegen ja auch 2 ECTS-Punkte mehr dafür noch, bitte, Sie wollten
noch... Noch zur Prüfung, wie bekommt man dann eine genaue Uhrzeit zugeteilt?
Oder? Ja, wie es sich halt ergibt. Ne?
Man kommt dann einfach,
Sie stellen sich hinten an, in der Reihe. Ja, ja, ich bin in der langen Zeit, wo ich prüfe, nie drauf gekommen, wie ich das organisieren soll. Ne? Weil ich kann mich nicht an bestimmte Zeiten halten, es dauert oft furchtbar lang. Ne? Wenn Sie philosophieren, einen Gedankengang aus jemandem rausholen wollen, ne? Dann kann sich das hinziehen. Ne? Ich versuche es immer. Ne? Also es ist meistens so, dass den Leuten drinnen die Zeit sehr schnell vergeht und denen draußen sehr langsam. Ne? Aber ja, ich bemühe mich, es schnell zu machen, aber ich möchte auch wirklich philosophieren. Ja? Gut. Also was haben wir jetzt noch gehabt? Die Pflichtlektüre. Die ist im Internet schon längst zu finden. Ne? Also Sie können auch über das Vorlesungsverzeichnis direkt einstellen. Ich glaube, da gibt es einen Link dazu. Direkt bei der Ankündigung der Lehrveranstaltung. Oder über die Homepage der Philosophie. Wenn Sie da auf Initiativen gehen, gleich links gibt es so eine Reihe von Links, und da gibt es Initiativen, das wäre das nächste, dann kommen Sie zu WikiWeb, ja, und wenn Sie da reingehen, dann kommen Sie zu Lehrveranstaltungen, und dann müssen Sie dann diese Lehrveranstaltung wählen, ne? Das sind etliche Stufen, aber dann kommen Sie zu dieser Pflichtlektüre, und die besteht aus, ich nenne jetzt nur kurz die Autoren, David Hume, dann Karl Popper, René Descartes, Parmenides, Platon, kurzer Ausschnitt, Schelling, auch ein kurzer Ausschnitt und dann einige Zitate noch von Heidegger. Ja? Alles das finden Sie da drinnen und es liegt auch in der Bibliothek auf, schon ausgedruckt. Ja? In der Bibliothek Philosophie, beim Hauptschalter, wird es Ihnen ausgehändigt. Sie können es sich auch kopieren dann eventuell noch, ne? Wenn Sie es brauchen. Die Details finden Sie auch dann dort, ne? Und überhaupt den ganzen Text. Ne? Aber ich möchte mich erst diesen Texten nähern. Also ich möchte nicht jetzt wüst zu diskutieren beginnen, die Sachen, die da drin gestanden sind. Ne? Ich bereite das auf und dann müssen wir uns die Sachen anschauen. Und ich muss dazu sagen, niemand von diesen Personen vertritt meine Position. Ne? Das wird alles irgendwie kritisch zu bedenken sein. Ja? Gut. Haben Sie dazu noch Fragen?
Ja? Nochmal zur Wiederholung. Ich habe mir beim letzten Mal aufgeschrieben, die Spitze dieses Reflektierers sei das denkende Ich.
Ja, ja.
Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Kannst du es bitte mal erklären?
Naja, weil Sie ja sich selbst wissen. Ja? Das ist ein Wissen von sich selbst. Und dann haben Sie wieder das Wissende als Voraussetzung, das können Sie auch wieder wissen, ne? Das schraubt sich ja immer weiter hinauf, aber Sie wissen immer sich. Ja? Sie können von all diesen Stufen sagen, ich weiß sie. Das Ich ist immer das Vorausgesetzte, aber dieses Ich kann sich an jeder Stufe und an jedem Inhalt auch unmittelbar selber zum Thema machen. Ne? Also Sie können sagen, grün, ja, und dann können Sie, das ist unmittelbar sinnlicher Inhalt, und dann können Sie aber auch sagen, ich sehe grün. Ja? Aber Sie können jede andere Ebene auch heranziehen. Sie können sagen, ich kenne den pythagoreischen Lehrsatz. Ja? Oder ich weiß, dass ich reflexives Wissen habe. Ne? Das können Sie alles auf jeder Stufe, können Sie unmittelbar das Ich heranziehen. Weil das Ich in jedem dieser Inhalte mit dabei ist. Und ihn bewusst hat. Ne? In einem reflexiven Lebewesen halt. Ne? Und prinzipiell ist es eben jetzt so, dass in einem solchen reflexiven Bewusstsein die notwendige Distanz besteht immer. Ne? Das Wissende steht immer in Distanz zum Gewussten. Ohne diese Distanz kommt kein Wissen zustande. Ne? Weil wenn das Wissende selber nur ein Gewusstes wäre, dann würde es halt eines von vielen Inhalten sein, aber wäre nie das, was die Inhalte in sich aufeinander beziehen kann. Ne? Also es muss immer drüber stehen, damit es den Überblick hat über das Viele, was es in sich weiß. Ja? Es kann nicht zusammenfallen mit seinen Inhalten. Sonst ist es kein Bewusstsein mehr von diesen Inhalten. Dann existieren sie einfach unmittelbar. Ne? Und niemand weiß sie dann. Also es steht immer drüber und weiß dann eben auch von seinem Wissen und dadurch weiß es eben etwas, was nicht mehr sinnlich unmittelbar wissbar ist. Das haben wir eigentlich schon besprochen. Ich weise noch einmal darauf hin. Wenn wir vom Sehen wissen, dann ist das kein sinnlich unmittelbares Wissen. Ne? Sondern es ist schon Wissen vom Wissen. Und dieses Sehen selber ist nicht sichtbar, ist keine Farbe. Ne? Das ist etwas, was nicht sinnlich gewusst wird. Eben in reflexiver Weise, wo das Wissen sich selber weiß. Ja?
Wie Sie das so sagen können, dass das Ich die Voraussetzung von Reflexion ist? Oder würde es mehr Sinn machen, zu sagen, die Reflexion, das Ich ist ein Produkt der Reflexion?
Nein, das geht nicht. Wer sollte dann reflektieren? Ja? Also dann müsste die Reflexion einmal so neutral vorhanden sein und dann müsste sich ein Ich suchen. Ne? Aber Reflexion ist ja, das habe ich auch schon gesagt, beginnt mit den ursprünglichen Qualitäten, die wir unmittelbar erleben und diese müssen gewusst werden. Und daher kann es nur in derselben Person sein. Es kann ja niemand anderer von außen jetzt meine unmittelbaren Erlebnisse haben. Ne? Geht nicht. Ich muss sie in mir selber wissen. Da ist diese Einheit immer schon vorausgesetzt. Und das Wissende, wie ich gerade jetzt zum Kollegen gesagt habe, ist immer das Ich. Ja? Ganz gleichgültig auf welcher Ebene des Gewussten. Ja? Also ohne Ich gibt es keine Reflexion. Und darum ist Ich eben auch selber schon so ein Ausdruck für Reflexion. Ich beziehe mich wissend auf mich selbst. Ja?
Ich habe nur eine kurze Frage.
Ja.
Heißt das, wenn ich was ausspreche,
ja,
wieder das zum gewussten Inhalt, befinde ich mich dann eigentlich schon wieder drüber?
Ja. Ja, haben Sie eine schöne Aufstiegsmöglichkeit. Ne? Ja, so ist es. Ich komme dann ohnehin noch einmal drauf. Es ist so, dass diese Sachen alle derartig miteinander zusammenhängen, dass man es kaum so in der Zeit schön langsam entwickeln kann, weil es eben schon herauspurzelt alles auf einmal. Ne? Aber ich versuche trotzdem, das ein bisschen noch zu entfalten, der Zeit nach. Ja, bitte.
Rein logisch kann man sagen, Bewusstsein und ich ist das Gleiche.
Ja. Ja, nur Bewusstsein schon, würde ich sagen. Ja? Aber wir werden dann auch sehen, Selbstbewusstsein im Sinne der Reflexion, der Reflexivität und ich ist nicht unbedingt ganz dasselbe. Da gibt es noch gewisse Einschränkungen, die ich ohnehin schon angedeutet habe, aber das müssen wir uns dann noch einmal klar machen. Bitte, ja. Ja.
Ist das schon die Reflexion eigentlich?
Ja, freilich. Weil sie da ihr eigenes Sehen und Hören schon drinnen haben.
Okay.
Ja? Und sogar schon, sie sagen sogar noch dazu, ich weiß, dass ich sehe und höre. Ne? Da haben sie schon die dritte Stufe mit drin. Ne?
Okay.
Ja? Also man kommt immer sofort wieder irgendwo höher hinauf. Ja? Mhm. Also jedenfalls in dem Wissen von Wissen, in diesem sich selbst Wissen, ist immer etwas drinnen, was nicht bloß sinnlich ist. Und das beginnt eben schon, wie gesagt, beim Hören und Sehen. Ne? Das ist nicht mehr bloß sinnlich. Und wenn wir mal anfangen, das Hören und Sehen selber zu wissen, dann gibt es kein Halten mehr, dann geht das bis hinauf zum Ich. Ne? Das ist ein Ich, das solche unmittelbaren Wissensformen dann sich bewusst macht. Und die Frage, die ich jetzt besprechen möchte noch, ist die, wie kann denn jetzt dieses Wissen vom Wissen konkret vorliegen, wie kann es sich denn realisieren, wie liegt es denn wirklich vor, wenn es nicht sinnlich vorliegt. Ja? Weil wir würden ja auch so aus unserem Zeitgeist heraus sagen, das Wirkliche ist immer das, was man sinnlich wahrnehmen kann. Ja? Aber jetzt haben wir dauernd darauf hingewiesen, in der Reflexion ist notwendig etwas drinnen, was man nicht wahrnehmen kann. Was über das Wahrnehmen hinausgeht. Ne? Das ist nicht ein bloß sinnlicher Inhalt. Also sonst müssen wir schon die ersten zwei Stufen streichen. Ne? Das Sehen ist eben nicht sichtbar. Wenn Sie sich an das anhalten, dann sehen Sie schon, das Sehen selber ist nicht bloß ein sinnlich Gewusstes. Ne? Und das ist in jeder Reflexionsstufe drinnen. Es ist immer was drinnen, was nicht sinnlich gewusst ist. Ja, wie liegt es denn dann überhaupt vor? Ne? Bitte? Naja, die Erfahrung ist selbst so ein zusammengesetztes aus dem. Ne? Aber wie konkretisiert sich jetzt speziell das, was sinnlich nicht sichtbar ist, also nicht erfassbar ist? Ne? Ja?
Das könnte sich in der Sprache
zeigen. Ja, ja, haben Sie ganz recht. Das ist ganz kurz, Sie haben jetzt ganz den Kurzschluss gemacht. Ne? Also ich möchte das ein bisschen entwickeln. Ja? Aber Sie haben recht, das ist die Sprache. Ja? Wenn wir eben ein solches denkendes Ich sind, dann unterscheiden wir in diesem Ich alle unsere bewussten Inhalte voneinander und beziehen sie auch aufeinander. Das Ich, das drüber steht und so alle seine Inhalte weiß, ist der Zusammenhang, in dem die Inhalte zueinander stehen. Durch dieses Ich werden sie aufeinander bezogen. Durch unser Wissen, können Sie auch sagen. Durch unser reflexives Wissen werden die Inhalte, welche immer es sein mögen, aufeinander bezogen und auch aneinander bestimmt natürlich. Sie verweisen dann auch aufeinander. Und in dieser gegenseitigen Verweisung sind sie nicht mehr bloß einzelner Inhalt, sondern eben verallgemeinert. Es kommt nicht mehr darauf an, dass ich nur dieses oder jenes weiß, sondern ich weiß auch schon, dass es im Zusammenhang steht mit anderen. Dass es Ähnlichkeiten hat mit anderen, dass ich etwas schon einmal erlebt habe, jetzt erkenne ich es wieder und so weiter. Und dadurch werden die Inhalte selber verallgemeinert. Oder man könnte es auch so sagen, sie sind nicht mehr bloß unmittelbar Inhalte, gewusste Inhalte, sondern sie werden als gewusste Inhalte gewusst. Und es wird an den Inhalten gewusst, diese Allgemeinheit des Ich selber, dass sie zueinander in Beziehung setzt. Denn dieses Ich ist ja genau der Zusammenhang, den die Inhalte haben. Ja? Die reflexiven Inhalte zumindest. Ja? Und jetzt bekommen diese Inhalte einen Doppelcharakter. Ne? Da gibt es dann den wesentlichen Unterschied dieser Inhalte. Wir haben ohnehin schon darüber gesprochen. Die einen Inhalte sind nur unmittelbar erlebbar und die sind nur für mich da. Und die kann ich nicht vergleichen mit den Erlebnissen anderer Personen. Das sind eben zum Beispiel die Farben, und wenn jemand blind geboren ist, kann ich es ihm nicht erklären. Jede Person muss das selber erleben. Da gibt es bei Locke so eine nette Geschichte, wo ein Blinder unbedingt wissen möchte, wie purpurrot ausschaut. Und die Kollegen und Kolleginnen ringsherum versuchen es ihm auf alle Weise zu erklären, und dann auf einmal geht ihm der Knopf auf und er sagt, ah, jetzt weiß ich, purpurrot ist das, ist so, wie eine Trompete klingt. Ja? Also Sie sehen, er kann es nicht einteilen, er kommt nicht wirklich zur Farbe, sondern er muss sich auf seine Sinnlichkeit hin übersetzen. Ja? Hören kann er sehr wohl, und er vergleicht das dann mit einer Trompete, aus all den Worten, die ihm gemacht werden. Ja? Aber er kann es nicht wirklich fassen. Ja? Und so ist es mit all diesen Qualitäten. Wir müssen sie unmittelbar in uns erleben. Und selbst wenn wir sie jetzt haben, und andere haben es auch, und wir können darüber sprechen, dann bleiben sie unvergleichlich. Wir können uns einigen auf das Wort grün, ne, und auf einen grünen Gegenstand, und trotzdem weiß niemand von der anderen Person, wie sie dieses Grün erlebt. Man verlässt sich halt drauf, dass es so sein wird wie beim eigenen Erleben, aber wirklich vergleichen kann man es nie. Ne? Also das sind die einen Inhalte, die sich jetzt ergeben. Die anderen Inhalte sind aber die, die in diesen reflexiven Zusammenhang integriert sind. Ja? Das sind die, von denen das Ich schon Bezüge herstellt zu anderen solchen Inhalten. Zum Beispiel, indem es vergleicht, dass Inhalte gewisse Ähnlichkeiten haben. Ne? Und dann weist ein Inhalt auf den anderen hin, und wenn man dieses Gemeinsame heraushebt, dann hat man eben nicht mehr diesen Inhalt selber, sondern man hat einen Begriff dafür. Einen allgemeinen Begriff für etwas, was in verschiedenen einzelnen Erlebnissen als das Ähnliche oder Gleiche auftaucht. Ne? Durch einen Vergleich, der voraussetzt, dass beides oder sogar mehr als zwei, die Vielheit, dass das alles gewusst wird in der Einheit des Ich. Ne? Durch diesen Vergleich kann man dann das herausheben, was eben das Gleiche ist. Und dann kommt man eben nicht zu einem sinnlichen Inhalt, sondern man kommt zu einem Begriff, der allgemein gilt für viele solche bestimmten konkreten Erlebnisse. Ne? Der ist jetzt eine Allgemeinheit, dieser Begriff. Und da gibt es natürlich dann viele Begriffe, die auf die Weise entstehen können. Ne? Aber die Begriffe sind auch wieder nicht vereinzelt, sondern die stehen auch jetzt im Wissen des Ich. Das Ich kann diese Begriffe jetzt auch wieder aufeinander beziehen. Ne? Bitte, Sie wollten da noch was dazu. Ganz
kurz, wenn ich jetzt einen Blinden kann ich nicht erklären, wie die Farbe rot ausschaut.
Ja?
Aber ich kann einem Blinden auch nicht erklären, was Sehen ist, oder?
Nein, auch nicht. Ne?
Aber in dieser Definition, wer Sehen...
Achso, wer Sehen schon höher. Ja gut, aber es baut notwendig auf dem unmittelbaren Erleben. Ne? Das Sehen können Sie nicht sagen, ohne die Inhalte, also ohne je zu gewusst zu haben, welche Inhalte dabei entstehen. Das geht nicht.
Eben, ja, es baut sich ja dieses komplette Konstrukt im Prinzip in Ebenen von unten nach oben.
Ja. Aber irgendwelche Wahrnehmungen hat ja wohl jede Person. Ne? Und es also kann auch sein, dass... Bitte?
Also kommt man über die Erfahrung doch
nicht. Na doch, doch, weil sie ja aufbauen drauf. Ebenen, die in der Erfahrung oder in der Sinnlichkeit so nicht vorliegen.
Ja, wie kann es dem Blinden dann unmöglich sein, das Sehen zu erkennen? Wenn er über seine Erfahrung...
Das Sehen kann er nicht erkennen, weil er es nie gemacht hat, aber es ist ja nicht unmöglich, dass er überhaupt darüber spricht. Und dass er es zum Beispiel mit dem Hören vergleicht. Ne?
Er kann es nicht erkennen und er kann es nicht verstehen.
Ja, freilich, weil er es nie erlebt hat. Also dieser Teil ist ihm verschlossen. Aber das heißt ja nicht, dass ihm die gesamte Reflexion und auch die Verallgemeinerung anderer Wahrnehmungen verschlossen sind.
Nein, aber ich kann immer nur das sozusagen verstehen, was ich auch wahrgenommen habe.
Nein, Sie dürfen es nicht reduzieren aufs Wahrnehmen. Weil sonst müssten Sie sagen, das Sehen selber ist sichtbar. Das wäre dann ein sinnlicher Inhalt. Ne? Aber das ist nicht so. Das Sehen ist eben kein Inhalt mehr, sondern ist schon Wissen vom Wissen.
Aber es hängt davon ab, dass ich jemals gesehen habe.
Das schon. Und darum sage ich, jede Person hat sicher irgendwelche Wahrnehmungen. Ne? Und es können durch körperliche Schäden dann irgendwelche Sinnesorgane beeinträchtigt sein oder ganz ausfallen, bleiben immer noch andere übrig und über die und von denen aus kann man reflektieren. Aber gewisse Bereiche bleiben verschlossen. Bitte?
Aber der hat ja dann, wenn das sozusagen verloren geht, dann hat er ja schon einmal gesehen.
Gut, das ist dann wieder eine andere Situation, aber es kann beides geben. Ne? Aber es ist ja auch so, dass unsere Sinnlichkeit beschränkt ist. Sie können ja Infrarot zum Beispiel nicht sehen. Ne? Es gibt aber Tiere, die können das sehen.
Ich kann es mir auch nicht vorstellen.
Ja, eh. Ja. Ich meine, Sie können es übersetzen in irgendwelche physikalischen Ausdrücke. Ne? Aber es gibt eben eine Beschränktheit unserer Sinnlichkeit. Ne? Aber das heißt nicht, dass unsere Reflexion dann ganz wegfällt. Sondern das bisschen, was noch da ist von Sinnlichkeit, das kann man dann durch Reflexion aufstufen. Ne?
Aber die Sinnlichkeit, okay, die ist sozusagen beschränkt, aber ist unser Wissen, die Möglichkeit, wohin wir unser Wissen sehen können, dann auch beschränkt?
Naja, es geht eben in diese Allgemeinheit hinein und ist insofern eher unbeschränkt. Ne? Die einzige Beschränkung ist eben diese unmittelbare Sinnlichkeit. Ne? Da sehen Sie jetzt den Unterschied dieser zwei Arten von Bewusstseinsinhalten. Das eine ist nur unmittelbar erlebbar und das andere beruht auf Vergleich dieser Unmittelbarkeiten und wird verallgemeinert und gehört daher in die Reflexion. Ist eben ein mittelbarer Inhalt des Bewusstseins, nicht der unmittelbare, sondern der, der durch Beziehungen zwischen den Unmittelbaren mittelbar entstanden ist und dadurch auch mitteilbar ist. Also dieser Teil ist da. Und darum würde ich zwar sagen, beides ist bewusst, aber die Reflexivität gehört nur zu diesem allgemeinen Teil. Ja? Und darum würde ich sagen, Reflexivität ist nicht das ganze Bewusstsein, sondern es ist immer zugleich auch noch dieser Teil da, den wir nur unmittelbar in uns erleben können. Und das ist eine deutliche Grenze auch jeglicher Reflexion. Das können wir nicht mehr mitteilen, können wir nicht in Begriffe fassen. Selbst wenn wir es in Begriffe fassen, bleibt es davon unberührt. Wir können über Rot und Grün reden, aber wir können trotzdem nicht vergleichen, wie andere Personen das erleben. Auch wenn wir noch so viel drüber uns einigen, auch, dass die Tafel dunkelgrün ist, werden Sie wahrscheinlich zustimmen. Sie können nicht vergleichen, wie ich sehe, und ich kann es bei Ihnen nicht vergleichen, und so weiter. Also, wir kommen auf die Weise zu Begriffen, und das heißt, das reflektierende Ich, das kein Inhalt ist und nicht sinnlich wahrgenommen werden kann, das entdeckt sich selber an seinen Inhalten, dadurch, dass die Inhalte allgemein werden. Dass sie aufeinander verweisen, dass sie vieles in sich einschließen, dass sie Begriffe sind. Und die Begriffe beginnen eben auch bei diesem unmittelbaren Material und verallgemeinern das einmal zu einzelnen Begriffen von Eigenschaften und Gegenständen. Aber die stehen ja jetzt nicht isoliert da, diese Begriffe. Sondern die werden ja in ihrer Unterschiedenheit auch wieder gewusst und im Wissen aufeinander bezogen. Und daher gibt es jetzt dann auch erstens einmal höhere Begriffe, da kann man wieder das Allgemeine von den Begriffen herausholen, aber es gibt auch die Relationen zwischen den Begriffen. Das ist ja auch immer noch etwas, was gedacht werden kann, dass die Begriffe aufeinander bezogen sind. Und für diese Relationen gibt es auch wieder Begriffe. Wir wissen etwas und dieses Gewusste, das selbst kein sinnlicher Inhalt ist, lässt sich dann in einen Begriff fassen. Und so entsteht immer mehr an Begriffen und immer mehr an Netzwerk, bis letztlich die ganze Sprache da ist. Die Sprache ist ein solches Netzwerk von reflexiven Wissensinhalten. Und alles unter der Einheit eines Ich, das diese Beziehungen herstellt. Und Sprache ist dann nicht... Ja, bitte. Naja.
Können wir Wissen und Inhaltsbewusstsein ohne die Sprache
zu haben? Ja, Sie müssen ja bedenken, wir haben die ganze Zeit mit der Sprache über all diese Dinge gesprochen. Ja,
bedenken auch.
Ja, ja. Sprache ja, über ja. All diese Dinge. Ja, Sie haben ganz recht. Ja, ja. Können, nur Sie können es auch jetzt nicht umdrehen. Sie können jetzt sagen, die Sprache zuerst und nachher das Ich-Bewusstsein. Genauso wie man nicht sagen kann, zuerst Ich-Bewusstsein und nachher erst die Sprache. Sondern es entsteht zugleich. Ja? Es gehört notwendig zusammen. Weil ja die Sprache nichts anderes ist als das Ich-Bewusstsein, dieses reflexive Wissen, wie es sich an den Inhalten selber bewusst wird. Ja? Also ohne das eine gibt es das andere nicht. Und ich habe ihn vorher gefragt, wie existiert denn dieses Wissen vom Wissen, wie liegt es denn vor, wie ist es denn vorhanden? Und jetzt sind wir bei der Antwort, die sie schon gegeben hat, als Sprache, als Begriff. Begriffe, die dann aufeinander verweisen und die zueinander in einem gewissen Kontext stehen. Ja?
Geht es da wirklich um den Begriff von Sprache? Oder weil man eine Fremdsprache lernt,
ja?
Lernt ja auch nicht ein neues Bewusstsein.
Nein, nein, ich komme auf die Sprachen dann nachher noch zu sprechen. Warten wir noch ein bisschen. Ja? Ist schon wieder mal so viel auf einmal. Es taucht alles Mögliche zugleich auf. Ja? Das ist fast wie in einem Konzert, wenn Sie sich vorstellen, dass man das ganze, die ganze Symphonie in einem Ton spielt, zugleich spielt. Ja? So was kommt dann raus, wenn wir das jetzt versuchen, alles gemeinsam zu lösen. Ne? Sprache heißt nicht nur, dass wir Worte bilden. Ja? Für Sprache reicht auch aus, dass sich das Bewusstsein an den einzelnen Inhalten selber findet und den Inhalt wiedererkennt, sodass er auf andere verweist. Ne? Also es gibt sehr wohl anschauliche Zeichen. Es muss keine genaue Wortbildung sein. Es ist nicht unbedingt an Worte gebunden, obwohl die sich auch immer wieder einstellen. Aber es gibt schon in den Zeichen eine Sprache. Es gibt Zeichensprache. Bitte, ja.
Sie haben vorhin vom Ich als die letzte obere Stufe
des
gesprochen.
Ja.
Jetzt haben Sie aber vor der Sprache gesprochen, dass die jetzt nicht irgendwie nach dem Ich oder vor dem Ich auftaucht, sondern mit dem Ich auftaucht. Und meiner Meinung nach, oder so wie das aufpasst, also ist damit sozusagen nur mal sozusagen einen Rückschritt dessen gemacht und dass jetzt nicht das Ich diese letzte Instanz ist, auf die ich mich letztlich immer berufen kann,
ja.
Die was meine letzte sichere Instanz ist, sondern dass dieses Ich ja immer schon angesprochen ist.
Ja, aber auch nicht nur. Auf das komme ich auch nur. Das Ich ist etwas, was sich sogar der Sprache dann noch entzieht letztlich. Ne? Aber es ist einfach zusammen, es ist verbunden. Es ist sowohl verbunden mit den unmittelbaren Erlebnissen, als auch mit allen Stufen, die dazwischen auftreten. Ne? Also letzt heißt nur, es ist das Denkende selber, aller seiner gedachten Inhalte. Ne? Das heißt jetzt nicht, dass unabhängig von diesen denkenden, von diesen gedachten Inhalten ist. Sondern nur wenn wir diese Spirale der Verallgemeinerung und der Reflexionsstufen durchgehen, dann kommen wir immer letztlich zu dem obersten Wissenden. Ja? Und das muss das andere alles wissen.
Das kann man ja biologisch auch erklären. Ich meine, im Prinzip ist die Summe unserer synaptischen Verknüpfungen im Hirn fertig.
Nein, da müssen Sie sehr warnen. Ja. Das ist selbst eine Konstruktion, die irgendwelche Ich gemacht haben, ne? Klarerweise. Ja. Weil natürlich diesem Konstrukt ein Wissendes vorausgesetzt ist. Ne? Und alles, was ich da sage, weist genau darauf hin, dass man dieses Wissen und die Selbstreflexion nicht reduzieren kann auf den Körper. Ja? Auch nicht auf Synapsen. Die sind schon da, natürlich, man braucht ein Gehirn. Aber das Gehirn ist selber ein Gedanke in unserem Bewusstsein. Ja? Und zum Teil wird es auch unmittelbar erlebt. Ne? Jedenfalls irgendwo in unserem Bewusstsein vorhanden. Ne? Und das Bewusstsein und die Reflexion gehen darüber hinaus und wissen vom Gehirn. Ja? Das Gehirn ist ein Gewusstes. Da muss ein Wissendes geben, das noch darüber hinausgeht.
Ist das in der Philosophie eine Streitfrage? Das ist klar, dass das
ja, ich habe schon, ich weiß nicht, was ich hier gesagt habe, aber der faktische Zustand der Philosophie ist so, dass es für alles Vertretungen gibt. Ne? Also in der Philosophie selbst ist, das kann man nicht sagen. Ja? Worauf Sie sich verlassen können, ist einzig und allein Ihr eigenes Denken. Sie müssen selber was nachvollziehen und schauen, ob es stimmt oder nicht. Ganz wurscht, was Ihnen die Leute sagen. Ja?
Dieses Ganze, also Sprache entwickeln, Verallgemeinerung, Inhalte vergleichen, beruht eigentlich letztlich auf unserer Fähigkeit zur Abstraktion.
Ja, das ist zugleich die Fähigkeit der Abstraktion. Ja. Ne? Ja? Genau, die kann man da auch noch hineinbringen, wenn man will. Ne?
Aber ist es nicht eigentlich das Ganze? Also
ja, ja, die gesamte reflexive Sphäre ist eigentlich Abstraktion. Ja. Sie sehen schon, wie ich es jetzt von Anfang an versucht habe darzustellen, dass zuerst einmal die unmittelbaren Qualitäten da sind und dann nehme ich ein Gemeinsames raus. Das ist ja schon eine Abstraktion. Ja. Wenn ich grün sage, ist das schon ein Vergleich zwischen vielen grünen Erlebnissen. Ne? Und die muss ich aufeinander beziehen und dann das Gemeinsame herausnehmen. Und trotzdem muss es vorhanden sein, obwohl ich es jetzt nicht erlebe. Ne?
Also man kann eine gewisse Hierarchie aufstellen von erstes Wissen, Wahrnehmung,
ja, ja, ja,
Wahrnehmung,
ja.
Reflexion,
ja.
Und Abstraktion.
Naja, ich würde nicht sagen Reflexion und Abstraktion, sondern das hängt immer schon zusammen. Es gibt eben Abstraktionsstufen, genauso wie es Reflexionsstufen gibt. Ne? Ich kann das, was ich jetzt vom Inhalt herausgenommen habe und gemeinsam zu einem Begriff gemacht habe, kann ich jetzt wieder mit anderen vergleichen, mit anderen Begriffen zum Beispiel, und kann wieder was Höheres, Gemeinsames herausholen. Ich kann zum Beispiel sagen, alle diese Begriffe sind Begriffe. Das ist schon eine ziemlich hohe Abstraktion. Und beruht auf einer Reflexion, das heißt auf einem Vergleich von verschiedenen, das aber ein Gemeinsames hat. Und so hängt das auch wieder zusammen. Und so, schon bei meinem ersten Begriff ist Abstraktion mit drinnen. Ja? Aber es wird immer abstrakter, wenn man will. Ne? Kann man immer weiter abstrahieren.
Da eben ja durch Reflexion.
Deswegen ja, ja, durch Reflexion. Ja? Mhm. Und welche Stufen sich da genau ergeben, die sind mannigfaltig. Ne? Ich würde sagen, da kann man zwar eine gewisse Ordnung hineinbringen, aber es gibt immer auch andere Ordnungen. Ne? Das ist da sehr erfinderisch. Bitte.
Ist eigentlich jeder Mensch im gleichen Maße fähig zur Reflexion? Ist es mehr eine Willensfrage oder gibt es da nur Abstufungen?
Es ist auch eine Willensfrage und auf der anderen Seite ist es bei jeder Fähigkeit gibt es Leute, die das besser können und andere, die es schlechter können. Ne? Also ich würde da nichts gleichsetzen, sondern nur Abstraktion, also Reflexion überhaupt muss vorhanden sein. Ne? Und es kommt dann sehr darauf an, wie man sie übt, wie man daran interessiert ist, ne? Ob man sich in so eine theoretische Ebene zurückziehen will oder nicht. Ne? Also es ist ganz verschieden. Aber natürlich, Sprache werden die Menschen immer noch haben, ne? Auch wenn sie wenig reflektieren. Und ein Wissen von sich werden sie auch noch haben. Ne? Das ist die Untergrenze. Ne? Gut. Ja, noch ein Wortmeldung.
Ja, noch zur Sprache. Nämlich kann man sagen, dass Sprache und Bewusstsein, dass die beiden ein dialektisches Verhältnis haben, sich gegenseitig bedingen und gegenseitig
weiterentwickeln? Ja, schon. Ja. Sprache und Bewusstsein, ja. Bewusstsein schließe ich immer die unmittelbaren und die reflexiven Inhalte ein. Ne? Das sind beide bewusst. Ja. Da steckt da noch ein ganzes Problem drin. Aber an diesen Inhalten muss sich die Reflexion konkretisieren. Und sie ist nur wirklich, wenn sie Sprache hat. Ne? Weil sie konkretisiert sich als Sprache. Also Sprache ist ein Bewusstseinsinhalt, ne? Ein Gewusstes, das aber nicht allein durch die Wahrnehmung erfasst werden kann. Ne? So ähnlich wie wir vorher schon gesagt haben, das Sehen kann nicht gesehen werden, das Hören nicht gehört. So ist es jetzt auch bei den Begriffen und bei der Sprache insgesamt. Wenn Sie es nur hören oder sehen, dann verstehen Sie es deswegen nicht. Ne? Wenn Sie eine Schrift sehen und Sie haben nicht gelernt zu schreiben und zu lesen, dann sagt Ihnen das nichts, auch wenn Sie noch so scharf sehen. Und wenn Sie die Worte noch so genau hören und Sie verstehen die Sprache nicht, dann haben Sie keine Bedeutung für Sie. Also es ist natürlich eine Anknüpfung da bei dem sinnlichen Material. Die Sprache muss sichtbar sein oder hörbar sein oder zumindest anschaulich vorstellbar sein. Irgendeine Anschaulichkeit muss zugrunde liegen, aber in dem geht die Bedeutung nicht auf. Die Bedeutung geht drüber hinaus. So wie wir vorher gesagt haben, unsere Reflexion geht über uns als Einzelperson hinaus. Und das tut sie ja eben auch mit Hilfe der Sprache. Und in der Sprache selber ist es bei jedem Wort so, dass es nicht bloß sinnlich ist, sondern drüber hinaus etwas bedeutet. Und diese Bedeutungen sind, kann man jetzt zusammenfassen, in Allgemeinheit, ne? Es bedeutet was Allgemeines, dass vieles Einzelne darunter fällt, und es bedeutet irgendwelche Relationen, die auch nie sinnlich erfassbar sind. Ne? Weil da gibt es eben das Material oder den Stoff, das Unterschiedene, ne? Und die Relation selber, die kann weder das eine noch das andere sein, die muss irgendwie dazwischen sein, ne? Die kann man nur mehr denken. Also Relationen und Allgemeinheit, das steckt in dem sinnlich gegebenen Inhalt der Sprache immer noch drinnen, zusätzlich, und kann eben nicht sinnlich erfasst werden. Ja? Diese Bedeutung ist selbst ein Gedanke, ja? Ist eben das, wo sich das Denken selber an dem Inhalt konkretisiert hat. Dass ein Wort nicht bloß dieser gehörte, gesehene Inhalt ist, sondern darüber hinaus etwas bedeutet, in den Kontext der Reflexion hineingehört, auf anderes verweist. Das müssen wir denken. Und das ist das Denken selber, wie es an den Inhalten sich konkretisiert hat. Und ohne solche Reflexion und Wissen vom Wissen gibt es eben keine Sprache. Es gibt Signale. Die Tiere geben Signale und die anderen Tiere, die hören das und reagieren darauf. Aber weil kein Wissen vom Wissen dahinter steckt, darum gibt es nicht über dieses sinnliche Signal hinaus auch noch die Bedeutung dieses Signals. Sondern es gibt nur eine unmittelbare Reaktion darauf. Ne? Da haben Sie jetzt ganz deutlich wieder den Unterschied. Und das ist auch der Grund, warum wir mit den Tieren nicht drüber sprechen können, ob sie denn Tiere sind oder nicht. Ne? Es kommt immer wieder das Argument, naja, wir wissen es ja nicht, ob die Tiere nicht doch eine Reflexion haben. Ne? Aber wenn sie eine hätten, dann wüssten wir es sehr wohl. Weil dann könnte man mit ihnen in Kontakt treten und das herauskriegen. Dann könnte man sprachlich uns verständigen. Also da haben Sie wieder einen Hinweis darauf, dass das unmittelbare Bewusstsein eben ein anderes ist als das reflexive Bewusstsein. Die Sprache gibt uns dann auch die Möglichkeit, über uns selbst als Einzelperson nicht nur räumlich-zeitlich hinauszugehen, sondern auch geistig. Ja? Nämlich durch Kommunikation mit anderen Personen. Ja? da sind wir nicht mehr angewiesen auf das, was wir selber erlebt haben, sondern wir können auch von anderen die Erlebnisse heranziehen, die fremden Erfahrungen heranziehen und alle möglichen anderen Reflexionsinhalte noch mitgeteilt bekommen. Ne? Also, weil die Sprache ja nichts anderes ist als die Konkretisierung unserer eigenen Allgemeinheit, unseres Ich, das ja das Allgemeinste ist, ne? Deswegen ist sie auch nicht auf unsere Einzelperson beschränkt. Sonst ist genauso in den anderen Personen da. Ne? Es tritt uns die eigene Allgemeinheit in den anderen Personen entgegen. Ne? In der Sprache, in der Mitteilung, in der Kommunikation. Unser eigenes Ich erkennt sich wieder in den Worten, die andere uns anbieten. Ne? Und die anderen erkennen in uns auch wieder ihr eigenes Ich, wenn wir irgendetwas mitteilen. Also in dieser Kommunikation ist die Allgemeinheit jetzt nicht bloß als Einzelperson konkretisiert, sondern in der Gemeinschaft, in der Kommunikation mit anderen Personen.
Ja? Eigentlich kann es dadurch zu Missverständnissen kommen, weil ich mache eine Abstraktion von einer sinnlichen Wahrnehmung zu einer Bedeutung.
Ja.
Und diese Bedeutung wird kommuniziert.
Ja.
Das heißt, wenn ich wieder den Schritt zurückgebe auf die sinnliche Wahrnehmung, kommt ja es zu Missverständnissen in der Sprache zwischen zwei.
Ja, das ist ja mit. Das ist mit eine Grenze der Sprache natürlich auch, dass wir letztlich immer zurückgehen können auf unser unmittelbares Erleben. Und das lässt sich ja nicht mehr mitteilen. Diese Grenze zieht sich auch hinein in das Verständnis der Menschen. Weil man eben nicht überprüfen kann, wie eine andere Person das jetzt wirklich erlebt hat. Und mit Sprache umschreibt man dann das möglichst kompliziert, ne, und versucht das alles noch einmal aufzuklären. Aber das wirkliche Verstehen ist dadurch nicht garantiert. Ja? Da haben Sie ja Grenze auch der Argumentation und des Einsehens und Verstehens. Alles, was sich sprachlich formulieren lässt, hat an diesen unmittelbaren Erlebnissen seine Grenze. Ne? Und deswegen, ja, wenn man nur Gedanken wären, nur reflexive Wesen, ne, könnten wir uns vielleicht einigen auf eine rein formelle Sprache. Ne? Aber sowas kann es überhaupt nicht geben. Dann wäre es vielleicht unmöglich, sich misszuverstehen, dann könnte man so quasi alles berechnen. Ne? Die Tendenz ist ja schon oft auch aufgefunden und aufgetreten, ne? und der Versuch, alles aufs Rechnen umzubiegen, ne? Wie sie es in der Neuzeit bei Hobbes als erster finden, der versucht hat, das Denken zum Rechnen zu machen, weil er glaubt, das ist am sichersten. Das Mathematische, das garantiert dann das Verständnis. Ne? Aber das sind Fehlentwicklungen, weil sie nicht mit einbeziehen, dass die Sprache auch nicht, oder die Reflexivität auch nicht für sich allein dasteht, ne? Sondern immer schon etwas anderes braucht. Also in diesem Ganzen gibt es klarerweise Missverständnisse auch. Ja, bitte.
Ein hat ja auch mal in ontologischer Relativität geschrieben, kann, nämlich in dem Sinn, wie wir Ontologien einteilen von unseren Erlebnissen, dass da auch zu Missverständnissen kommen könnte bei exotischen Kulturen,
ja, ja,
irgendwie, ja, ganz anders das Wahrnehmen, zum Beispiel nicht so, ja, individuative Begriffe dann wie Hasen und ein Hase,
ja,
sondern zum Beispiel ein Hasen, der irgendwo vorbeiläuft, als lokale Manifestation von Hasentum oder so.
Ja, ja. Ja.
Dass solche Sachen eigentlich nie ohne Rest, also nie wirklich,
ja, ja,
und zweifelsfrei, ja, ersetzt werden.
Ja, ja, das ist ganz einsichtig.
Weil das,
ne,
ist ja eigentlich auch dann schon zwar reflexive Ebene, diese Einteilung, diese Ontologie, aber trotzdem, dass da zu Missverständnissen kommt.
Ja, ja, und ist sehr geprägt auch durch den Erfahrungsraum, in dem die Sprache entstanden ist. Ne? Der letztlich dann auf solche unmittelbaren Erlebnisse zurückgeht, aber natürlich von dort her auch bestimmte Arten von Allgemeinheit und Relationen entwickelt. Ne? Sodass wir eben prinzipiell dann zu verschiedenen Sprachen kommen, ne? Zu vielen voneinander abweichenden Sprachen. Ne? Die Sprache selber ist ja selbst nur eine bestimmte Gestalt des Gewussten, ne? Und sie ist aber auch eine Gestalt des, natürlich auch des Reflexiven, und das heißt, sie kann sich auch selber reflektieren. Ne? Wir können über Sprache sprechen, ne? Und wir können die Sprache oder die sprachlichen Formulierungen, die Sätze, Wörter, Urteile und so weiter von den Gegenständen unterscheiden. Ne? Also da sehen Sie auch die Verwandtschaft zwischen Reflexion und Sprache. Ne? Aber jede Sprache ist doch wieder ein abgegrenztes Ganzes. Ne? Und es gibt daneben andere solche. Und die verschiedenen Sprachen sind aber trotzdem als Gewusstes, sowohl jede einzelne als auch prinzipiell alle, als Gewusstes wieder, oder sie stehen wieder unter der Voraussetzung eines Wissenden. Ja? Also die Sprache insgesamt ist schon die Gesamtheit der Konkretisierung dieses allgemeinen Wissens, aber die Sprache insgesamt ist auch noch ein Gewusstes. Und das Wissende dieser Sprache überhaupt, nicht in jeder Person, dieses denkende Ich, das ist jeder Sprache noch vorausgesetzt. Ja?
Heißt das, wenn Tiere Sprache lernen können, wissen sie sich auch selbst?
Noch einmal bitte.
Heißt das, wenn ein Tier eine Sprache lernen kann, weiß es sich dann selbst?
Ja, sicher.
Weil das ist diese Trennung nicht nur so scharf. Es gibt zum Beispiel Schimpansen, die Gebärdensprache lernen.
Ja, ja. Naja, aber ich habe schon darauf hingewiesen, so sprachartige Kommunikation können Sie schon bei den Tieren haben, aber sie bleibt immer im Anschaulichen. Ja? Und genau diese Ebenen, die wir hier verfolgen, dass im Anschaulichen immer schon ein Wissendes vorausgesetzt ist, dass das Wissende nicht sinnlich fassbar ist, ja? Diese Einsichten werden Sie bei Tieren nicht finden. Das ist viel zu abgehoben. Ne? Weil kein wirkliches Wissen vom Wissen da ist, sondern nur sofern es anschaulich vorhanden ist.
Ja. Aber wie können Sie es dann mitteilen, wenn Sie es nicht wissen?
Naja, mitteilen, ich meine, Sie reagieren halt auch auf andere Lebewesen, also, die da sind.
Die Biene genannt haben.
Bitte?
Die Biene fliegt zum Beispiel aus,
ja, ja.
Okay, da ist jetzt irgendwie, ja, ein Feld und so, ja, kommt zurück und zeigt mit ihrem Körper den anderen,
ganz Bienen, genau,
wohin,
ja,
weit,
ja, ja,
und was dort,
ja,
ist. Das heißt, sie und muss es wissen, dass es dort ist.
Na, das interpretieren Sie jetzt hinein. Sie vollzieht das einfach unmittelbar. Sie kann auch nicht anders, sie muss das machen. Ja? Wir werden auf diesen Aspekt dann auch noch zu sprechen kommen. Ne? Sie kann jetzt nicht zum Beispiel eine andere Sprache erschaffen, ne, und die anderen umlernen lassen und sagen, jetzt drücken wir es mal ganz anders aus, sondern die muss eben aus ihrem Erlebnis heraus dann so reagieren. Sie ist natürlich auch ein Gemeinschaftswesen, ne, und geprägt von ihrer Art her, dass sie instinktiv solche Aktionen setzt. Ja, aber schauen Sie, Sie sind schon wieder dabei, dass Sie das, was man äußerlich sinnlich beobachten kann, deswegen auch gleichsetzen und alles aufs Beobachtbare reduzieren. Ja?
Das tun Sie auch mit Ihrem Stufenmodell eigentlich.
Nein, nein. Dann haben Sie wirklich nicht verstanden, schon den ersten Schritt. Den habe ich extra deswegen so ausführlich gemacht. Ich sage es nochmal ganz kurz, das Sehen kann nicht gesehen werden. Sie haben prinzipiell schon ein Wissen vom Wissen, das nicht mehr bloß sinnlich ist.
Aber Sie haben auch gesagt, ich kann nicht wissen, was sehen ist, wenn ich nie gesehen habe.
Ja, aber das ändert ja nichts daran, dass Sie auch am Hören Ihre Reflexion entwickeln können. Sie können ja nicht sagen, ich kann nicht reflektieren, weil ich Infrarot nicht gesehen habe. Ne?
Nein, aber ich kann nicht wissen, was Infrarot ist, wenn ich nicht gesehen habe.
Ja, in gewisser Weise können Sie es schon wissen. Nämlich reflexiv können Sie sagen, Infrarot hat die und jene Wirkungen, ne? Das kann man ausprobieren. Die Tiere nehmen so und so wahr und reagieren so und so drauf, das können Sie alles wissen. Also Sie können es nicht unmittelbar erleben, aber Sie sehen schon, dass es auch nicht das Einzige ist, etwas unmittelbar zu erleben, sondern von irgendwelchen unmittelbaren Erlebnissen, die begrenzt sein können, dann zu dieser Allgemeinheit der Reflexion aufzusteigen. Die Allgemeinheit liegt in der Reflexion. Irgendeine sinnliche Basis muss da sein, aber es muss nicht die gesamte sinnliche Basis da sein. Ja? Und Sie können diese reflexive Ebene auch nicht reduzieren auf das Sinnliche. Das versuche ich jetzt daran klar zu machen. Ja, bitte.
Kann man sagen, dass diese reflexiven Ebenen sozusagen immer von einem Bewusstsein abhängig sind und nie unbegrenzt sind, sondern immer nur das vorstellbar ist, wenn man in irgendeiner anderen Form erlebt hat?
Es ist das die Ausgangsbasis. Man muss was erlebt haben, ja. Und an dem, und das kann nur eine Person, ja. Das kann nur ein Organismus zuerst einmal. Und insofern ist das Geistige angewiesen auf den Körper. Ne? Aber ich kann dann eben von diesem Erlebnis her immer weiter reflektieren, weil eben im Wissen davon auch immer schon ein Wissen vom Wissen drinnen steckt. Das lässt sich entfalten.
Ist er trotzdem immer abhängig von dem, was wir an Begriffen schon zur Verfügung haben, sozusagen?
Nicht nur. Nein, eben nicht nur. Weil wir ja eben die Begriffe auch wieder wissen können. Und wir können sie in andere Zusammenhänge bringen. Wir können neue Relationen herstellen, die vorher noch nicht da waren. Ja? Weil das Wissende eben immer noch drüber steht. Ja? Da sind wir unglaublich flexibel und beweglich. Wir gehen eben auch mit unserem Wissen nie auf in diesem Gewussten. Und wir gehen daher als Wissende auch nicht auf in einer Sprache, ne? Sondern wir können von einer Sprache in die andere übergehen. Ja? Das Übersetzen von einer Sprache in die andere ist nur möglich, weil ein Wissendes drüber steht, das nicht gebunden ist an eine bestimmte Sprache. Sondern das für alle Sprachen die Voraussetzung ist. Ja? Nur deswegen können wir übersetzen. Wir übersetzen nicht so, dass wir jetzt zwischen zwei Sprachen eine dritte Sprache hineinpassen. Ja? Und zwischen diesen drei Sprachen dann noch jeweils zwei, dann wären es schon fünf. Ne? Und so ging das ins Unendliche. Sondern wir übersetzen, weil wir in demselben Ich jetzt vergleichen zwischen den Sprachen. Weil das Ich drüber steht, auch noch über den Sprachen. Ja? Und das kann ich vielleicht nur ganz kurz sagen, wenn Sie noch so viel Geduld aufbringen. Dieses Ich, das da drüber steht, auch noch über jeglicher Sprache, das ist jetzt selber sprachlich nicht mehr einzuholen. Ja? Nämlich deswegen, wenn wir es besprechen, wenn wir darüber reden, dann wird es uns wieder zu einem Begriff. Ja? Wie gesagt, denn dieses Ich, das Denkende, das allen Sprachen auch noch vorausgesetzt ist, das ist selbst schon wieder eine Formulierung, ein Gewusstes. Und dieses Gewusste setzt wieder ein Wissendes voraus. Ja? Irgendein Wissendes muss diesen Inhalt sich vor Augen halten und muss ihn überlegen. Und wenn wir das so sagen, dass das Wissende wieder vorausgesetzt ist, dann haben wir es schon wieder in die Sprache hereingeholt. Ja? Und dem ist dann schon wieder ein Wissendes vorausgesetzt. Und so kommen wir nicht bis zu diesem obersten Wissenden als solchen, nämlich sprachlich begrifflich nicht. Auch wenn wir es einsehen können, dass das immer noch vorausgesetzt ist und das selber formulieren auch sprachlich, können wir es sprachlich nicht einholen. Es bleibt draußen. Ne? Es bleibt immer vorausgesetzt, übergeordnet. Und das ist auch eine Grenze der Sprache. Die eine Grenze der Sprache sind diese unmittelbaren Qualitäten und die andere Grenze der Sprache ist dieses wissende Ich, dieses denkende Ich, das als solches überhaupt kein Inhalt mehr ist. Ne? Nicht einmal mehr ein sprachlicher Inhalt. Nicht einmal in den abstraktesten Begriffen geht es auch. Es geht sogar da noch drüber hinaus. Ne? Und erstaunlicherweise können wir es dann nur unmittelbar wissen, indem wir uns selber wissen, dass wir Ich sind. Ja? Was das dann für seltsame Art von Wissen ist, das sei dahingestellt, aber es ist sprachlich allein nicht mehr einzuholen. Ja? Es bleibt immer noch drüber. Ja?
Und führt sich dann nicht jede sprachliche Beschreibung des Absoluten oder einer Letztbegründung ad absurdum, weil sobald es beschreibt, ist
ja. Ja, auf das werden wir noch zu sprechen kommen. Das kann schon sein. Das kann schon sein. Ja. Das wäre eigentlich jetzt, was Sie da so spontan von sich geben, in der Wurzel eine Idealismuskritik. Ja. Eine Kritik an einer philosophischen Position, die glaubt, mit dem Denken alles begründen zu können. Ja. Also mit dieser reflexiven Ebene. Darum weise ich von Anfang an auf solche Grenzen hin der Reflexion. Das eine die unmittelbaren Qualitäten, das andere das Denkende selbst. Ja, ja bitte.
Kann man dann theoretisch sagen, dass in der Sprache oder im Netzwerk der Begrifflichkeit, dass die Begriffe an sich kein Wesen haben, sondern nur in Verbindung, in der Relation mit anderen Begriffen
eigentlich
existieren,
dass
das Ich an sich ja auf jeden anderen Begriff wieder runterholt.
Genau, oder? Also die Begriffe stehen nicht fix da, sondern die sind flexibel. Ja, ja, natürlich, das lebt, die Sprache lebt ja auch. Ne? Und die vielen Personen, die sie benutzen, die bringen wieder andere Zusammenhänge hinein, ne? Und andere Unschärfen hinein, die dann wieder ausgebügelt werden müssen. Und so. Das ist ein dauernder Veränderungsprozess. Ne? Also Begriffe sind nie einzeln, die stehen im Kontext mit anderen. Ne? Der Kontext wird hergestellt von Personen, ne? Auch wenn er gemeinsam ist. Aber dadurch kann auch immer wieder verändert werden.
Oder im Prinzip geht es nur im Kontext.
Ich kann in der Reflexion.
Es macht keinen Sinn, wenn ich das nicht im Vergleich jetzt dunkel sehe. Oder
genau, In der Sprache gibt es nur Kontext. Ja, haben Sie ganz recht. Ja. Und das Ich, das drüber steht. Ne?
Ja, oder auch ein Teil der Begrifflichkeit ist in der Sprache.
Das Ich selber ist eben nicht ein bloßer Teil der Begrifflichkeit. So, ja. Das steht noch drüber. Gut, jetzt haben wir genug besprochen, dann in 3 Wochen sehen wir uns erst wieder. Danke für eure Aufmerksamkeit.